Da ist ein beschauliches katholisches Dorf mit einem scheinbar stabilen Wertesystem in den 70er Jahren. Eine noch heile Welt, wie man das wohl nennt, mit festen Grundsätzen. Was von außen kommt, wird eher feindlich wahrgenommen oder ist kommunistisch, evangelisch oder gar terroristisch. Doch dann soll ganz in der Nähe des Dorfes ein Atomkraftwerk gebaut werden, der Schnelle Brüter in Kalkar. Der geplante Bau des Kernkraftwerks spaltet die Dorfgemeinschaft und bringt das Dorf ins Wanken. Was dann passiert, erzählt Christoph Peters in seinem neuen Roman Dorfroman. Christoph Peters ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind selbst ganz in der Nähe von Kalkar aufgewachsen. Ist das jetzt ein sehr autobiografisch gesprägter Roman?
Ja, ich würde sagen, die Geschichtengrundlagen sind zu einem sehr beträchtlichen Teil so erlebt oder dem Erlebten nacherfunden. Und auf der emotionalen Ebene ist es schon auch sehr nah dran an den verschiedenen Empfindungswelten, die ich als Kind, als Jugendlicher hatte und dann heute, wenn ich dorthin zurückkehre, mitbringe.
Ihr Roman ist ein historischer Roman und doch finden wir dort viele Konflikte, die uns gerade jetzt beschäftigen. Wie unter einer Lupe groß und sichtbar wird das dann, der Atomausstieg, der Streit um die Energiewende, die Fridays for Future-Bewegung. Ist das alles in den 70er Jahren schon angelegt und sichtbar?
Ja, ich habe selber beim Schreiben gestaunt, weil mir das gar nicht so bewusst war, obwohl eben insbesondere so die Umweltbewegung, die Gründung der Grünen, die Anti-AKW-Frage, die Frage nach ökologischer Landwirtschaft, dass das alles eigentlich in meiner Jugend für mich schon total präsent war. Ich habe dann die ganzen Bücher aus meinem Jugendbücherschrank wieder hervorgeholt und da gibt es dann so Sachen wie Rettet die Vögel, wir brauchen sie, späte 70er Jahre, rettet den Wald. Das Waldsterben war ein ganz, ganz großes Thema. Das Aussterben der Insekten durch die industrielle Landwirtschaft, das Aussterben der Wildpflanzen und vieles von dem, was damals präsent war, ist dann jetzt auf einmal mit Fridays for Future und mit dem sich doch dramatisch abzeichnenden Klimawandel plötzlich wieder in aller Munde. Das fand ich auch selbst beim Schreiben sehr überraschend.
Damals geht es in Kalkar um den Schnellen Brüter, also Ihr Romanheld, der erlebt den Streit um den Bau des Schnellen Brüters, man kann sagen als Bruchpunkt auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Bis zur Pubertät ist er ganz auf Linie der Eltern, die Atomkraftbefürworter waren, doch dann ändert sich das. Warum?
Naja, also da kommen halt eine ganze Reihe von Dingen zusammen. Also als Kind glaubt man ja erstmal, dass das, was die Eltern politisch denken, richtig und sinnvoll ist. Und wenn sie dann, wie im Falle des Schnellen Brüters und der notorischen CDU-Anhängerschaft, auch die Mehrheit bilden und sozusagen das ganze dörfliche Klima ja eigentlich schon den normalen SPD-Wähler für einen halben Heiden hielt, dann weiß man sich erstmal ziemlich auf der sicheren Seite. Und ich meine, so die ganzen Nachrichtensendung, Fernsehsendung der 70er Jahre, wenn da eben die Leute, die man dann als 68er bezeichnet hatte, demonstrierten, das waren die Leute, die potenziell auch zur Bader-Meinhof-Bande gehörten, die waren langhaarig und bärtig und hatten irgendwie mit Religion nichts mehr am Hut, kämpften gegen Religion, praktizierten freie Liebe, also da glaubt man irgendwie so als frommer Dorfjunge mit guten Eltern, die er lieb hat, das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, wenn die das schlimm finden. Einer der Bruchpunkte war tatsächlich, dass ich als sehr frommer Junge dann plötzlich so mit 13, 14 das Evangelium wörtlich ernster genommen habe, als, sagen wir mal, die ritualisierten Formen des Dorfkatholizismus das nahegelegt hätten. Also ein so ein Bruchpunkt war zum Beispiel, dass eine Kindergärtnerin aus dem Dienst entlassen wollte in einem katholischen Kindergarten. Es gab gar keine anderen Kindergärten als katholische Kindergärten, also sie hatte gar keine Alternative, weil sie eben mit einem verheirateten Mann zusammen war und irgendwie mein Vater war der festen Meinung, das ist richtig, dass die entlassen wird und die müssen beide entlassen werden und ich habe gesagt, irgendwie richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, das ist Zentrum der Bibel und mit der Bibel hat das gar nichts zu tun, sondern wenn ich bei der Kirche arbeite, muss ich mich an deren Regeln halten, so einfach ist das. Und irgendwie über diesen Bruch aus, sagen wir mal, durchaus tief christlich geprägter moralischer Milde, die ich als Kind dann irgendwie an den Tag legte, kam dann irgendwie das ganze Gebäude des Systems ins Wanken. Und dann habe ich irgendwie durch Fernsehfilme, Heinz Sielmann, Professor Cimek, Grassmüller, Stern, diese ganzen Leute, meine eigene Naturbegeisterung plötzlich in einer politischen Rolle gesehen. Also ich kann nicht einfach nur die Tiere schön finden und dabei vergessen, dass hier die Bauern flächendeckend die Hecken rausreißen, dass keine Rebhühner und keine Neuntöter mehr dort leben können, alles kaputt spritzen. Daraus kam dann sozusagen so eine ökologische Orientierung und die verknüpfte sich dann relativ bald eben auch mit der Frage nach der Atomkraft, weil wenn ich gegen industrielle Landwirtschaft war, dann musste ich natürlich auch gegen Atomkraft sein.
Diese Spaltung, die sich da im Dorf vollzieht, zwischen Atomkraftbefürwortern und Atomkraftgegnern, die vollzieht sich auch unter katholischen Christen, kann man das so sagen? Einmal sind die, die die Schöpfung in den Mittelpunkt stellen und einmal sind die, die sagen, Romtreue, Bischofstreue, wir müssen tun, was die Kirche sagt und da dürfen wir jetzt auch nicht allzu politisch werden.
Auf jeden Fall. Also ich meine, der Hauptprotagonist in der wirklichen Geschichte, der Bauer Maas, der da eben gegen den schnellen Brüter erst im Kirchenvorstand des Dorfes gekämpft hat und nachher eben mit den Grünen und auf der politischen Bühne und in seinem Melkstall gegenüber der Baustelle den Anti-AKW-Bewegungen so eine Art Zentrum zur Verfügung stellte, dass die da Informationen vertreiben und weitergeben konnten, der war vor dem Brüter als stockkonservativer Katholik überall bekannt. Der ging auch immer noch in die Kirche, aber im Prinzip waren eine ganze Reihe von diesen eigentlich ursprünglich konservativen katholischen Bauern, bevor sie durch diesen schnellen Brüter in ein politisch anderes Lager gespült worden, waren eigentlich konservativ-katholische CDU-Wähler gewesen. Insofern hat natürlich dieser gesamte Bau auch in diesem homogen katholischen Dorf am Niederrhein und ich vermute über das Dorf hinaus fast zu so einer Art Mini-Reformation geführt, weil auf einmal Leute, die 400 Jahre nicht am Wort des Bischofs gezweifelt haben, plötzlich merken, dass was die Kirche da in diesem ganzen Prozess des Landverkaufs an die Brüterbetreibergesellschaft organisiert, ist eigentlich nicht mit unserer Vorstellung vom Christentum vereinbar.
Eine entscheidende Rolle spielte auch der Kirchenvorstand in Ihrem Roman. Also das Land gehört der Kirche, das Land, wo der schnelle Brüter gebaut werden soll. Und der Kirchenvorstand, der muss dem zustimmen, wenn das Land da verkauft wird. Und der Kirchenvorstand entwickelt sich nicht so, wie die Kirche sich das vielleicht vorstellt. Das heißt, die werden zu Kernkraftgegnern, vielleicht auch zunächst auch noch aus egoistischen Motiven, weil die Bauern sich mehr davon versprechen, wenn sie dieses Land auch weiter günstig von der Kirche pachten können. Ja, und dann spricht sich der Kirchenvorstand gegen den Verkauf an die Betreibergesellschaft aus und dann passiert der, ja, man kann sagen, der Skandal, ne? Der Bischof setzt kurzerhand den ganzen Kirchenvorstand ab.
Genau. Also wenn ich das von heute aus betrachte, dann kann ich habe die ganzen Unterlagen dieses historischen Prozesses mir in der Recherche des Romans dann nochmal vor Augen geführt. Wenn man sich das irgendwie alles anguckt, dann kann ich schon beide Seiten irgendwie verstehen, ne? Also auf der einen Seite die Atomkraftgegner sagen, es geht um Frieden, Bewahrung der Schöpfung, ökologische Ausrichtung. Das ist das, wofür die Kirche zu stehen hat. Auf der anderen Seite haben die Kirchenjuristen ganz pragmatisch argumentiert. Es steht fest, dass das Land enteignet wird, wenn ihr es nicht verkauft. Wenn es enteignet wird, bekommen wir viel weniger Geld. Das heißt, wir können auch für die kirchliche Arbeit euch weniger Geld zur Verfügung stellen. Und es gibt einen Passus in diesen Statuten des Kirchenvorstands Recht, wenn der Kirchenvorstand dem Vermögen der Gemeinde Schaden zufügt, muss er abgesetzt werden. Das ist in dem Falle objektiv der Fall, also wird er abgesetzt. Aber natürlich war die Empörung groß, weil, glaube ich, auch kirchlicherseits niemand damit gerechnet hat, inwieweit demokratisches Denken und das Beharren darauf, dass eine gewählte Mehrheit erstmal nicht einfach so abgesetzt werden kann, wie weit das doch sich dann in den Köpfen der Leute schon verankert hatte, jenseits des Glaubens an die Autorität der kirchlichen Führungspersönlichkeiten. Und das hat natürlich zu unglaublichen Verwerfungen und Brüchen geführt.
Der Vater des Ich-Erzählers bleibt aber der Kirche treu. Der ist ein Atomkraftbefürworter und sagt, nein, das hat schon alles seine Richtigkeit. Also gehört nicht zu denen, die das, wie Sie gerade geschildert haben, in Frage stellen.
Ja, mein Vater hatte sowieso, also der Vater des Erzählers, der in vielen, insbesondere in politischen Details des Romans mit meinem Vater ziemlich identisch ist, der kam halt von so einem kleinen Selbstversorgerhof und das Dorf, aus dem ich da stamme, das wurde eigentlich über Jahrhunderte bis in die 60er Jahre von wenigen großen Höfen wirtschaftlich und politisch dominiert. Meine Mutter, die als Dorflehrerin dahin kam, sagte noch, die Söhne von den Bauern, die kommen ja auf den Schulhof, als wenn ihnen das alles gehören würde. Du musst mit denen wirklich hart kämpfen. Und alle anderen Leute waren mehr oder weniger deren Lakaien, weil eben auch die Eltern aller anderen Kinder irgendwie von den Höfen ökonomisch abhängig waren. Und für meinen Vater und die Leute aus diesen eher einfachen dörflichen Verhältnissen war der Brüter auch ein Projekt, neben dem Glauben an den Fortschritt und Deutschland als Land des späten Wirtschaftswunders, war es eben auch ein Emanzipationsprojekt aus der Herrschaft der wenigen quasi spätfeudalen Höfe. Und insofern gingen die davon aus, hier wird es Arbeitsplätze geben. Und das heißt, wir sind nicht mehr auf die Bauern angewiesen als oberste Herren quasi von Land und damit auch Recht.
Ein Konflikt, der sich auch nicht aufgelöst hat in der Form. Dann passiert Folgendes, der Ich-Erzähler, der verliebt sich in die ältere Juliane, 7 Jahre ist sie älter. Sie gehört zu den Atomkraftgegnern. Welche Rolle spielt Juliane in dem Buch?
Er sieht sie zum ersten Mal in Kalka auf dem Marktplatz, wie sie Flugblätter verteilt und mit den Marktbesuchern diskutiert und versucht denen klarzumachen, ihr müsst euch engagieren, sonst wird hier demnächst alles verstrahlt sein, dann nützen euch eure ganzen landwirtschaftlichen Produkte nichts mehr, weil die niemand mehr wird essen können und was passieren wird, wenn es da zu einer Kernschmelze kommt. Also sie machte politische Arbeit und der Ich-Erzähler ist irgendwie so mit 15 noch auf seiner Kippfigur, er sammelt Schmetterlinge, aber gleichzeitig mit ökologisch-wissenschaftlichem Anstrich, also er will eine Populationsdokumentation machen, damit man die Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft auf die Insektenpopulationen dokumentieren kann. Gleichzeitig ist er aber auch einfach ein klassischer Jäger. Mit 15 an einem Tag im Sommer geht er da zu diesem Gebiet rund um den schnellen Brüter, wo relativ wenig Flurbereinigung ist, weil er sich da besondere Schmetterlinge erhofft und insgesamt hofft er auch, dass er jetzt mal ein paar von dieser komischen Kommune da sieht. Erstens mal, weil er sich politisch informieren will, aber auch, er hat was über freie Liebe gehört und dass die irgendwie barbrüstig da rumlaufen. Also das ganze Faszinosum der Frau und der Liebe schwingt da schon so ein bisschen mit. Und dann kommt eben diese Juliane auf ihn zu und fragt ihn, was er da macht. Und er erzählt ihr das und sie ist aber natürlich total dagegen, einfach so Schmetterlinge zu killen. Und es kommt dann zu so einer erstmal sehr schönen schwärmerischen Verliebtheit und daraus wird dann auch für den Jungen die erste sexuelle Begegnung, wobei er eigentlich bis in die Erinnerung mit 50 nicht genau weiß, war er wirklich für sie so etwas wie eine wichtige Liebe oder war er mehr so, man schläft halt mit zusammen, wenn man Lust hat und der ist doch nett, der ist doch süß und ich nehme den jetzt einfach mal mit ins Bett. Und kommt so eine ganz komplexe, erst sehr schöne und dann auch nachher etwas traurige Liebesgeschichte zustande.
Diese Juliane, das ist eine ganz besondere Frau. Einmal heißt es, sie wollte sowieso so wenig wie möglich besitzen. Am liebsten wollte sie gar nichts besitzen. Sie ist sehr leidenschaftlich, sie fällt aber auch immer wieder in ein tiefes schwarzes Loch, also eine Frau voller Extreme. Ja, diese Extreme, die man ja eigentlich, ich habe es fast so gelesen, sonst auch nur bei vielen Heiligen findet. Auch sie hat sowas Jenseitiges, oder?
Sie hat was sehr Idealistisches. Jenseitig ginge mir jetzt für die Figur ein bisschen zu weit. Sie ist ja irgendwie nicht religiös, aber natürlich hat ihr Elan, ihr Schwung, ihre Begeisterung, den letzten Zipfel Hoffnung zu ergreifen, um die Welt irgendwie für den Menschen und für die Tiere weiter bewohnbar zu halten. Das hat natürlich was extrem Starkes, Dynamisches, Kraftvolles und irgendwie wirklich so die Entschlossenheit auch, mit der sie auf die Leute zugeht. Selbst wenn sie als Kommunisten, Schlampe und Flittchen und ich weiß nicht was beschimpfen. Sie argumentiert immer noch und erzählt ihnen, wie wichtig das ist, dass wir diese ökologische Wende schaffen und so. Und natürlich, sie hat in diesem ehrenhaften Fanatismus durchaus etwas Jeanne d'Arc-artiges oder von so einer heiligen Figur, die für wirklich so eine sozial reformerische Gläubigkeit auch stehen könnte oder kämpfen könnte. Wenn sie 200 Jahre vorher gewesen wäre, hätte sie sich vielleicht irgendwie für die Mädchenbildung eingesetzt oder so.
Ihr Roman spielt ja auch mit christlichen Motiven. Das Katholische spielt eine große Rolle. Am Ende, ja, als es zum großen Finale kommt, da verleugnet der Ich-Erzähler sogar seine Geliebte. Und man denkt sofort an Petrus. Diese Geschichte kommt vorher auch schon vor, der Jesus verleugnet.
Das ist sicher irgendwie in einer gewissen Hinsicht eine Parallele. Und es ist auch etwas, was sozusagen als Schmerz sich bis in die Erinnerung des 50-Jährigen, das Ganze wird ja erzählt aus der Erinnerung des 50-Jährigen, der ins Dorf zurückkommt, diese Scham, dass er dann sich angesichts der Polizei da eben nicht auf ihre Seite schlägt, sondern versteckt bleibt und nicht aus dem Loch kommt, sondern irgendwie abhaut und sie zuguckt, wie die anderen da zusammengeknüppelt werden. Also diese Scham des 15-Jährigen, die spürt der Erwachsene noch, wenn er sich daran erinnert, dass er da eben wieder leider irgendwie kein Held gewesen ist, sondern jemand, der so zwischen den Stühlen und sich eigentlich nicht entscheiden und nicht bekennen wollte.
Spannend fand ich auch in der größten Stunde seines Schmerzes, als die geliebte Juliane von der Polizei zusammengeprügelt worden ist und er sie vergeblich im Krankenhaus gesucht hat, da passiert Folgendes. Ich zitiere mal zwei Sätze. An der Kirche stieg ich vom Fahrrad, wollte hineingehen, wenigstens eine Kerze vor der Mutter Gottes anstecken. Selbst wenn ich längst nicht mehr glaubte, dass Maria hilft, doch die Tür war verschlossen, Ja, was geht da in ihm vor? Er glaubt nicht und sucht trotzdem den Schutz bei der Mutter Gottes.
Ach ja, das kennen wir doch irgendwie alle, dass wir einerseits, gerade wenn wir religiös geprägt wurden als Kinder, irgendwie so ein Gottvertrauen auf der tiefsten unbewussten Ebene noch haben, selbst wenn wir uns jetzt rational erzählen, dass wir das alles nicht mehr glauben. Und das geht ja bis zu den kritischsten Naturwissenschaftlern. Es gibt eine schöne Anekdote von Niels Bohr, der mal gefragt wurde von einem Journalistenteam, was ihn anlässlich des Nobelpreises in seinem Landhaus besuchte. Da hing ein Hufeisen über der Tür und die Journalistin, eine aufgeklärte Frau, war völlig entsetzt, dass der berühmte Physiker jetzt nun so ein Symbol des Aberglaubens über der Tür hängen hatte und fragt ihn danach, Sie glauben doch nicht wirklich, dass so ein Hufeisen hilft? Und da sagt er, nee, natürlich glaube ich nicht daran, aber man hat mir gesagt, es hilft auch, wenn man nicht daran glaubt.
Sehr schön. Ihr Roman, der hat drei Zeitebenen, das müssen wir auch noch erwähnen. Also Sie erzählen die Geschichte aus der Perspektive eines Grundschülers, also eines Kindes. Dann erzählen Sie, was der Junge in der Pubertät auf dem Höhepunkt des Widerstands gegen den schnellen Brüter erlebt. Und dann in einer dritten Ebene besucht der ältere Ich-Erzähler in der Jetztzeit das Dorf seiner Kindheit. Das geschieht an Pfingsten. Und da ist er doch sehr erstaunt darüber, dass seine streng katholischen Eltern nicht mehr am Pfingstsonntag in die Kirche gehen. Warum gehen sie nicht mehr in der Kirche? Das ist ja, für früher wäre das undenkbar gewesen.
Ich weiß das gar nicht so genau, aber ich habe das vielfach erlebt, jetzt irgendwie so, wenn ich in mein Dorf zurückkam, dass viele Leute, die früher ganz, ganz fromm und katholisch gewesen waren, dann irgendwie jetzt nicht mehr in die Kirche gehen. Und wenn meine Mutter, die gehen schon noch in die Kirche, aber wenn sie dann gehen, dann sagt sie meistens, naja, es sind sowieso nur noch ein paar Männekes da, obwohl heute mehr Leute in dem Dorf wohnen als vor 50 Jahren, deutlich mehr. Ich weiß selber nicht ganz genau, was für eine Art Wandlung da irgendwie passiert ist. Also Leute, die im Kirchenvorstand waren, die dann darauf bestehen, als sie krank werden, dass sie kein christliches Begräbnis bekommen, sondern irgendwo ins Meer gestreut werden. Meine alte Kinderfrau, die mit 90 dann irgendwie erklärte, die war immer die frömmste Frau des Dorfes, mit 90 dann erklärte, sie hat jetzt genug gebetet, das reicht jetzt, das hat alles nichts gebracht, ich gehe nicht mehr beten, den Pfarrer auch nicht mehr empfängt, um mit ihr zu reden oder so. Also ich weiß nicht ganz genau, ich mache mir natürlich über diese Dinge wahnsinnig viele Gedanken, weil mich schon interessiert, wie funktioniert das spirituelle Leben, das Gebetsleben innerhalb der Persönlichkeit, innerhalb der Psychologie, welche Auswirkungen hat es, wann bringt es den Menschen dazu, dass er im Laufe seines Lebens tatsächlich immer weiter und gelassener, freier und auch angstfreier wird? Und was passiert psychologisch, wenn das dann plötzlich im hohen Alter wegbricht? Also wie gesagt, bei meinen Eltern ist es nicht weggebrochen, aber es ist irgendwie so ein bisschen in den Bereich des, ja, wir machen das schon eigentlich, aber wir sind jetzt auch alt und jetzt haben wir Besuch und jetzt machen wir es heute mal nicht und dann gucken wir halt einen Gottesdienst im Fernsehen, der ist dann evangelisch, ist aber auch egal.
In dem Roman gibt es auch mal den Versuch einer Erklärung, dass der Ich-Erzähler sagt, ja, für meinen Vater gibt es Religion und die Kirche, die bestimmen auch eindeutig das Wertesystem, doch mit seinem Glauben an einen Gott, ja, habe das gar nicht so viel zu tun. Wie geht das denn?
Für viele Leute ist ja das Religiöse in den früheren Zeiten einfach mal eine gesellschaftliche Ordnungsmacht gewesen. Sie haben bestimmt, was sittlich erlaubt und was geboten ist und was verboten ist. Man hatte sozusagen über die Gebote der Religion eine Orientierung, wie man sich verhalten sollte, sowohl im Sexuellen, was natürlich immer der große Hauptraum war, aber auch im Wirtschaftlichen, wie man mit den Nachbarn umgeht, dass man Kranke besucht, dass man irgendwie Spenden gibt und so. Gleichzeitig neben diesen normalen Verhaltensregeln ist es auch über die christlichen Feste quasi die Organisation des Jahreskreises gewesen. Also die Riten im Laufe des Jahres blieben quasi zyklisch immer wieder dieselben und strukturierten das Leben. Sie waren natürlich auch gekoppelt an die Jahreszeiten, an bestimmte Erntephasen, also im archaischen religiösen Raum sind ja alle religiösen Feste immer auch irgendwie an die ackerbaulichen oder Viehtätigkeiten irgendwie gekoppelt. Und ich glaube, dass das sozusagen als Rahmen natürlich durch die Veränderung der ökonomischen Beziehungen einerseits weggefallen ist, weil man lebt nicht mehr vom Erntedankfest, weil es gibt das ganze Jahr über was im Supermarkt und wenn die Ernte bei uns schlecht war, dann kann der Bauer vielleicht irgendwie sich keinen neuen Trecker mehr kaufen, aber es wird niemand den Winter über hungern. Und auf der anderen Seite Dieser ganze Bereich der Familienorganisation, der sexuellen Reglementierung hat durch 68 und die Folgen inzwischen eine so derartige Individualisierung erlebt, dass selbst konservative Katholiken ja irgendwie dann in der Diskussion sagen, ich lasse mir doch vom Papst nicht sagen, ob ich die Pille nehmen darf oder nicht. Und irgendwie junge Katholiken mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr jungfräulich oder jungmännlich irgendwie in die Ehe schlittern und dann staunen, was man da so alles plötzlich tun kann. Also da hat sich in diesen beiden zentralen Bereichen, nämlich Sexualität und Familie, durch gesellschaftliche Prozesse quasi so ein Kerngeschäft mit aller Ambivalenz der Kirche und der religiösen Verkünder ist einfach weggebrochen. Man nimmt die Moral und die Schuldgefühle, die natürlich auch ein Herrschaftsinstrument über viele Jahrhunderte waren, einfach nicht mehr ernst. Und auf der anderen Seite ist die Kopplung des alltäglichen, beruflichen, wirtschaftlichen Lebens an die natürlichen Prozesse, die wiederum an religiöse Riten und Feiertage gekoppelt waren, nicht mehr da. Und dann kommt, glaube ich, noch das Element dazu, aber was vermutlich in allen Zeiten schwierig war, dass die individuell gelebte Frömmigkeit, also das persönliche Gebet, mit dem ich meine Sorgen, meine Nöte an eine höhere Instanz übergebe, in vielen Teilen durch Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten, meine, wir sehen es jetzt in der Corona-Krise, es ist gelegentlich darauf hingewiesen worden. Ich höre Psychologen, die über die Folgen der Corona-Krise für Schüler, für Rentner, für was weiß ich was wen sprechen. Und ich höre Sozialwissenschaftler, die auf die soziologischen Auswirkungen für diese und jene gesellschaftliche Gruppen irgendwie sprechen. Aber ich höre relativ wenig, auch über die Religion in eine andere Sinnhaftigkeit überführt wird, wenn wir jetzt nicht auf den Primitivismus, das ist jetzt eine Strafe vom lieben Gott, weil wir jetzt irgendwie alle diese und jene Moralvorstellungen nicht mehr praktizieren.
Ja, Sie haben es gerade angedeutet, viele katholisch erzogene Kinder, ja, die, ich sag mal, jetzt so alt sind wie wir, die erleben das ja auch so, dass die streng katholischen Eltern, die gehen auf einmal nicht mehr zur Kirche, die hadern mit Gott. Das sind doch auch Erschütterungen. Jetzt glauben nicht mal mehr meine Eltern an Gott, oder?
Ja, ja. Ich meine, meine eigene religiöse Biografie ist komplex und ist viele Umwege gegangen, aber im Grunde diesen Fundamentalglauben, dass wir gemeint sind von einer göttlichen Instanz und in unserem Leben geführt werden. Das ist eigentlich etwas, das ich durch alle Krisen und durch alle Orientierungen in verschiedenen religiösen Räumen eigentlich bewahrt habe, was so die Basis eigentlich meines Lebensgefühls ist. Und da habe ich tatsächlich eben bei vielen Leuten, die nominell so streng, gläubig, katholisch alle Regeln eingehalten haben und vor allen Dingen auch geachtet haben, ob alle anderen die Regeln einhalten, dass diese fundamentale Lebensbasis des Religiösen, dass die gerade so im, sage ich mal, bürgerlichen Katholizismus in weiten Teilen völlig weggebrochen ist und eigentlich auch der innere Halt, der auf Gottvertrauen basiert, dadurch nicht mehr da ist. Und da weiß ich aber natürlich auch nicht, inwieweit haben sie einfach durch Missbrauchsskandale, durch Machtskandale, durch persönliche Erfahrungen. Ich meine, ich war in einem katholischen Jugendinternat, ich habe nette Priester und furchtbare Priester kennengelernt. Das hat eigentlich für mich immer auf meine Religiosität keinen Einfluss gehabt, ob die jetzt gut oder schlecht waren. Aber ich kenne so viele Leute, die auch natürlich von bösartigen Nonnen und bösartigen Priestern irgendwie aus den religiösen Räumen rausgejagt worden sind. Ich glaube, da kommt ganz, ganz vieles zusammen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass wir inzwischen ja Wissenschaft quasi als Religionsersatz installiert haben und eigentlich seit der frühen Neuzeit uns beigebracht worden ist, die wirklichen Erkenntnisse über die Welt sind die, die die Wissenschaft zusammenträgt, selbst wenn die sich alle 3 Wochen ändern, weil ein neues Experiment was anderes herausgestellt hat. Welchem Verhältnis jetzt die religiösen Wahrheiten, insbesondere da, wo sie eben auch durch Schöpfungsgeschichte und theologische subtile Unterscheidungen nicht unmittelbar im Erfahrungsraum verhaftet sind. Man weiß nicht, wie man das dazu in ein Verhältnis setzen soll. Und wenn wir jetzt mit Darwin an die Evolutionstheorie glauben, dann brauchen wir ja keinen Gott mehr als Schöpfer. Und dann haben wir noch den Urknall. Naja gut, warum es da geknallt hat, wissen wir nicht. Und also sozusagen die Welterklärungskompetenz der Religion ist natürlich durch das wissenschaftliche Weltbild massiv ins Schwanken gekommen.
Aber ist es nicht auch ein Versagen der Kirche? Der Kirche ist es nicht gelungen, diese Welt, die da auf die Menschen eindringt, mit einzubeziehen und ein neues, ich sag mal dieses Modewort, Narrativ zu finden, um ihre Botschaft mit dieser einbezogenen, aufgeklärten wissenschaftlichen Welt, die man da mit aufbaut, an die Menschen heranzutragen.
Ich glaube, das ist das eine, wobei ich nach meiner Erfahrung irgendwie jetzt auch mit Ritualen und Praktiken aus anderen Religionen eher sagen würde, Ja, das stimmt. Die Kirche hat es nicht wirklich verstanden, die teilweise paramythischen Glaubensinhalte und die theologisch sehr subtilen Unterscheidungen so in die modernen Diskurse zu bringen, dass es für die Leute wieder glaubbar wird. Aber was ich vor allen Dingen glaube, ist, was fehlt, und da habe ich den Eindruck, das fehlt vielleicht teilweise sogar den Priestern selber, ist eine praktische, lebbare Spiritualität für den Alltag, die in dem Leben, das wir führen, uns rückbindet über Ritual, über bestimmte Gebetspraktiken, über bestimmte Meditationspraktiken an dieses Absolute, was hinter all dem ganzen Durcheinander in Ruhe waltet, sage ich jetzt mal, was man erfährt. Und sowohl die Leute, die ich kenne, die Zen-Meditation machen, als auch die Leute, die ich kenne aus dem sufischen Bereich, wenn man diese elementaren spirituellen Rituale praktiziert, macht man irgendwann eine Erfahrung, die jenseits von Theologie und Mythologie ist, nämlich erfahre diese Ebene der Stille hinter allem und auch diese Dimension des Eingebundenseins in die Gesamtwirklichkeit, die eben eine gut gemeinte und nicht eine zufällig zusammengefallene oder auseinandergefallene ist. Und ich glaube, die wirklichen spirituellen Angebote, in denen man diese Erfahrung der Stille in sich selber und auch der Unendlichkeit in sich selber macht, die wird nach meiner Erfahrung innerhalb des Christentums zu wenig vermittelt. Da weiß eigentlich, glaube ich, niemand, was man da eigentlich machen soll. Der Rosenkranz als eine Art mantrisches Gebet war sicher in früheren Zeiten sowas, aber das ist so verdinglicht, dass man da heutzutage moderne Leute irgendwie schwer mit hinterm Ofen hervorlocken kann. Aber im Prinzip dieses meditative Gebet vor allem ist das, was die Leute auch suchen, wenn sie in Yogakurse gehen, wenn sie zu irgendwelchen exotischen anderen Religionen gehen und gucken, irgendwie, ob sie da irgendwie sowas finden. Geht bis hin zu diesen protestantisch-fundamentalistischen Erweckungsbewegungen, dass sie eine Erfahrung machen.
Ja, aber die kann man doch auch im Kölner Dom machen, wenn man das Glück hat, einen wirklich großen Gottesdienst mit Weihrauch, mit Orgelmusik, mit Chören zu erleben. Das kann einen auch mitreißen.
Ja, aber das ist sozusagen die Wagner-Oper des Spirituellen, die große Messe im Kölner Dom. Und das ist das herausgehobene Ereignis. Da habe ich ein Gefühl, was für diesen Moment dann auch bestimmt erhaben und tief ist. Aber wenn ich dann am nächsten Tag wieder bei der Arbeit bin, dann ist das Gefühl auch ganz schnell wieder über dem Ärger mit dem Chef verschwunden oder mit der Sorge, dass mein Konto jetzt irgendwie demnächst leer sein wird. Was ich meine, ist nicht das große Gefühl, sondern die spirituelle Basisarbeit, die man Tag für Tag macht und die einem in jedem Augenblick dieses Eingebundensein wieder spürbar macht. Da, glaube ich, fehlt im Christentum insgesamt, sage ich jetzt mal ganz großmäulig, da fehlt irgendwie ein Ritual, was für alle jenseits von sakramentalen Prozessen, Vollzügen spürbar ist, wo ich selber in diesen Moment komme, wo ich dieses Eingebundensein oder dieses Angebundensein an das Göttliche spüre.
Ist doch trotzdem besser, als wenn ihr jetzt ein Atomkraftwerk vor der Nase hättet, das sagt der Sohn am Ende des Romans, denn der schnelle Brüter ist ja nie ans Netz gegangen. Du hast recht, sagte der Vater, heute sieht man das so. Damals hat man sich darüber nicht groß Gedanken gemacht. Ja, was ist denn jetzt bei den Eltern passiert? Einsicht, Resignation?
Was ich lustig fand beim Schreiben und was, glaube ich, auch sozusagen eine hintergründige humoristische Ebene des Romans ist, ist, dass sowohl die Eltern, die mit in den 70er Jahren und in den 80er Jahren ihre Vorstellungen davon hatten, wie das Leben weitergehen würde, in dem Dorf, mit dem Atomkraftwerk, mit der Kirche, mit den Kindern, als auch die Vorstellungen, die die Eltern hatten, was mit dem Atomkraftwerk, dem Dorf, mit den Kindern werden würde. 50 Jahre später stellt sich heraus, es ist alles, aber wirklich alles völlig anders gekommen. Die Eltern durchlaufen einen Wandlungsprozess. Also sie haben festgestellt, dass auch evangelische nette Leute sein können. Sie haben vielleicht inzwischen sogar Mischehen, wie man das damals nannte, gesehen, die glücklich waren und keine zutiefst unglücklichen und verwirrten Kinder auf die Schulen brachten. Sie haben gesehen, dass dieser moralische Transformationsprozess auch bei Kindern und Enkeln stattgefunden hat. Also dass Scheidungen, außerehelicher Sex, dass das alles irgendwie, dass es das gibt. Und dann war irgendwann gab es immer mal den Punkt, wo man irgendwie sich als Eltern dann entscheidet, mache ich jetzt einen Bruch mit meinen Kindern oder sage ich, Blut ist dicker als Wasser und Blut ist auch dicker als Weihwasser. Also nehme ich jetzt quasi das als gegeben hin und dann ist eben, und das fand ich, das habe ich meinen Eltern immer sehr hoch angerechnet, sie haben dann in harten Kämpfen Und sie haben auch nicht irgendwie alles an Idealen aufgegeben, was sie mal hatten, aber sie haben es doch so weit modifiziert, dass in erster Linie ein weiteres friedliches Zusammenleben mit all ihren Kindern stattfinden konnte. Und das, finde ich, ist irgendwie eine beachtliche Lebensleistung.
Ihr Roman erzählt auch die Geschichte eines Sohnes, der zurück in das Dorf seiner Kindheit fährt, der seine Eltern besucht. Zitat: Nirgends sonst hat sich je wieder dieselbe Vertrautheit mit Landschaft, Wetterverhältnissen, Sprachmelodie eingestellt. Ja. Was bedeutet da Herkunft? Ist diese Aufgabe der Vertrautheit des Ortes unserer Kindheit eigentlich zwangsläufig? Bleiben wir als Erwachsene immer in der Fremde?
Ja, ich denke natürlich irgendwie seit 30 Jahren, seit ich aus dem Dorf weggegangen bin, darüber nach, in unterschiedlichen Wellenbewegungen. Ich wollte ja weg, ich wollte weg aus der Provinz, ich wollte weg aus der Enge des katholisch-dörflich-bäuerlichen Milieus, ich wollte in die große, weite Welt und irgendwie anders leben. Und gleichzeitig habe ich aber relativ früh gemerkt, dass Landschaft, Sprachmelodie, die Kunst, das Wetter in mir so drin ist, dass ich es vermisse, wenn es nicht da ist. Auch wenn ich immer noch nicht so weit bin, dass ich sage, ich kehre dorthin zurück. Aber manchmal denke ich, ich werde einfach auf dieser Welt keinen Ort mehr finden, wo ich nur durch die Vertrautheit so entspannt bin, wenn ich die Leute da reden höre. Es wird auch keinen Ort mehr geben, wo ich mich so gut auskenne. Ich wohne seit 20 Jahren in Berlin und trotzdem kenne ich drei Viertel der Stadt irgendwie immer noch überhaupt nicht. Aber wenn ich am Auto am Niederrhein bin, weiß ich, wo ich hinfahre. Und mir ist das irgendwie alles vertraut. Und mir sind die Tiere vertraut, die da auf den Weiden laufen und so. Und insofern habe ich dieses alte Heimatgefühl an diese Region. Das ist irgendwie einfach da. Fand ich lange peinlich, aber inzwischen bin ich eigentlich froh und dankbar, dass ich es habe, weil so ein Herkunftsort, der einem diese Vertrauensbasis gibt, irgendwie eigentlich auch eine ganz gute Grundlage für das in die Welt hinausgehen ist. Ich kann das ganz, ganz schwer fassen, aber es ist eigentlich immer so, wenn ich dorthin komme, fühle ich eine Vertrautheit, die ich sonst nirgends fühle, und wenn ich von dort wegfahre, fühle ich auch einen wirklich tiefen Schmerz, wieder wegfahren zu müssen, weil ich jetzt eben woanders wohne und ein anderes Leben habe. Und es ist immer noch so, dass ich denke, ach, wenn ich jetzt mal Geld hätte, dann würde ich doch mir da wieder irgendwo ein Häuschen kaufen und irgendwie westlich des Rheins wohnen, wo schon meine Vorfahren seit Jahrhunderten gelebt haben und wo schon die Römer sich mit den Germanen versöhnt haben und die Kelten waren und Karl der Große seine Operationsbasis für die Kriege gegen die Sachsen hatte.
Wer weiß, wer weiß. Passiert das eines Tages? Vielen Dank, Christoph Peters. Wie hängt alles zusammen? Die Liebe und die Angst, Familie, Freiheit, Ohnmacht, Wut, Widerstand und Gewaltlosigkeit. Darüber denkt der Ich-Erzähler in dem neuen Buch mit dem Titel Dorfroman von Christoph Peters nach. Und wir denken beim Lesen mit ihm nach, ja, wir fragen nach Zusammenhängen. Dorfroman ist ein historischer Roman über die 70er Jahre, über die Aufbrüche und Umbrüche damals, die uns heute prägen. Ein Roman über das Erwachsenenwerden, auch ein großer Liebesroman, ein spannendes, aufrüttelndes, erhellendes Buch, unbedingt zu empfehlen. Dorfroman von Christoph Peters ist im Luchterhand Verlag erschienen. Das Buch hat 410 Seiten und es kostet 22 Euro. Dankeschön.